Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Kerstin Mitternacht und ich bin Redakteurin für Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Heute spreche ich mit Jonathan Schmiel, Geschäftsführer von Biopeak, einem Unternehmen, das Wearables vertreibt und mit Sensormedizin Veränderungen im Gesundheitswesen lostreten will. Auch um dem Fachkräftemangel zu begegnen und ambulante sowie stationäre Versorgung zukunftsfähig zu machen. Beim ersten Innovationspitch auf dem diesjährigen Hauptstadtkongress haben sie mit ihrem Blutdrucksensor den ersten Platz belegt. In einem Videobeitrag zeigte Biopeak, welche Vorteile der Sensor gegenüber einer klassischen Blutdruckmanschette hat. Hallo Herr Schmiel, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Mitternacht, danke, dass ich da sein darf.
Ja, viele Menschen nutzen ja bereits ihre Smartwatch oder das Smartphone oder es gibt ja auch so Ringe am Finger, um Vitalwerte zu tracken. Das fängt dann mit Schritten an und geht über den Schlaf, aber auch die Temperatur oder den Sauerstoffgehalt im Blut. Das lässt sich ja alles mittlerweile messen. Und es gibt ja schon viele große Anbieter, die dieses Feld besetzen. Welche Wearables bieten Sie denn an und was genau unterscheidet sich denn da im Vergleich zu diesen ganzen Uhren und Ringen auf dem Markt?
Ja, das ist korrekt. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Anbietern im Wearable-Bereich. Aber ich glaube, wo man hier groß unterscheiden muss, ist, dass das meistens im Consumer-Markt, also B2C-Markt stattfindet. Wir haben die Apple Watches, die Garmins und die ganzen Tracking-Devices, die jeder oder viele Leute mittlerweile auch wirklich nutzen und kennen. Aber der große Unterschied zu unseren Wearables ist, dass wir ausschließlich im B2B-Markt sind, also nur an Gesundheitsdienstleister das Ganze anbieten, weil unsere Wearables eben Medizinprodukte sind. Medizinprodukte heißt, wir sind medizinisch zertifiziert und validiert. Darauf kann ich dann nochmal genauer eingehen. Aber um vielleicht auch zu verstehen, was wir anbieten vom Look her, sind die gar nicht so unterschiedlich zu dem, was man aus dem Consumer-Markt kennt. Wir haben einen Handgelenkmonitor, der schaut aus wie eine Smartwatch im Prinzip und misst dann die Vitalparameter oder eben einen Brustsensor, der wird auf die Brust aufgeklebt, dann eine Zeit lang getragen und nimmt darüber dann wie die Vitalparameter auf, die vom Patienten dann gebraucht werden. Aber der große Unterschied ist eben, das eine ist B2C und ein Consumer Wearable, das andere ist ein zertifiziertes Medizinprodukt im Gesundheitsmarkt.
Und welche Vitalparameter können Sie mit Ihren Wearables erheben?
Also wir sind aktuell das Device oder Wearable mit den meisten Vitalparametern im medizinisch zertifizierten Markt. Das bedeutet, wir haben 13 Stück an der Anzahl, die insgesamt mit nur einem einzigen Device zertifiziert aufgenommen werden können. Um die gängigsten oder wichtigsten zu nennen, das ist der Blutdruck, die Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Temperatur. Aber es gibt eben noch viele weitere Kriterien, wie jetzt zum Beispiel Schlagvolumen oder Herzzeitvolumen, Parameter, von denen der, sage ich jetzt mal, normale User noch nicht gehört hat oder der gängige Patient und dementsprechend es eher im medizinischen Bereich angesiedelt ist.
Sollen denn da auch noch weitere hinzukommen oder bleibt es erstmal bei den 13?
Also 13 ist schon eine ganz schöne Menge. Auch dahingehend, dass man überlegen muss, für was will man es am Ende eigentlich einsetzen, weil mehr Vitalparameter heißt nicht automatisch ein besseres Device, sondern es muss ja auch einen Zweck erfüllen oder einen Sinn haben. Unsere Vitalparameter sind vor allem auf den kardiologischen oder den Atemwegserkrankungsbereich einsetzbar und auch dafür sehr gut nutzbar. Aber wenn jetzt ein Wearable plötzlich auch noch Blutzucker kann und noch 1000 andere Sachen, dann würden auch viele sagen, gut, aber ich brauche eigentlich die meisten Werte dafür nicht, weil ich versuche, ein bestimmtes Krankheitsbild zu diagnostizieren. Und da ist es viel zu viel Information irgendwann mal, was dann ein Device hat. Darum muss man da auch gut unterscheiden, wofür will man es eigentlich einsetzen, das Device. Und dementsprechend auch daraufhin zertifizieren, um auch eine Sinnhaftigkeit dahinter zu erlangen.
Wie ist das eigentlich? Alle sprechen ja auch von künstlicher Intelligenz. Kommt die denn auch schon bei Ihren Wearables zum Einsatz oder ist das noch Zukunftsmusik?
Also KI ist natürlich ein Riesenfeld und in aller Munde, wie Sie sagen. Und auch für uns spielt KI eine Rolle. Aber man muss sagen, um eine gute KI zu machen, braucht man erstmal gute Daten dafür. Und validierte gute Daten bekommt man eben nur dann, wenn man Devices wie unsere einsetzt, wo eben man weiß, wenn man es erhebt, kommt auch was Sinnvolles raus und darauf basierend kann die KI lernen. Ein Beispiel ist, wir hatten eine große Studie, wo wir frühzeitig diagnostizieren konnten anhand der Werte, die wir anbieten, wie der Grippeverlauf von Patienten wird. Das bedeutet, manche konnten man vorab schon sagen, bekommen eine schwere Grippe, andere werden guten Grippeverlauf haben, im Anführungsstrichen gut, also einen leichteren. Und das konnte man schon wo die Grippe angefangen hat, diagnostizieren, weil die Daten das hergegeben haben, dass man hier das Ganze erfassen konnte. Und das sind so Beispiele, wo man sagen kann, okay, wenn man gute Daten hat, kann man dann eben KI darauf trainieren und verschiedenste Frühdiagnostiken, Präventionsmöglichkeiten, aber auch danach ja generell Diagnostiken feststellen, die dann helfen in diesem Bereich.
Ja, wenn Sie gerade von genauen Daten sprechen, wie genau sind denn diese Werte, die Sie erheben im Vergleich auch zu herkömmlichen Geräten?
Man muss natürlich sagen, ein Medizinprodukt ist in der Regel ein geprüftes Gerät, das durch viele Studien gehen muss, viele Vergleichswerte erheben muss und so weiter, damit es überhaupt dann ein Medizinprodukt wird. Das ist ja auch der Grund, warum viele Consumer Wearables diesen Schritt nicht gehen, weil es sehr aufwendig ist, um nachzuweisen und zu zeigen, dass ein Gerät valide und gut funktioniert im Medizinmarkt. Da ist eine ganz andere Regulatorik dahinter. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz ehrlich sagen, kein Gerät ist 100% für alle geeignet. Es wird immer Patienten geben, wir sind Menschen, wir haben unterschiedliche Physiognomien, unterschiedliche Charakteristiken. Unser Gerät zum Beispiel ist nicht für Kinder oder nicht erprobt für Kinder, das heißt ab 18 Jahre, weil ein Kinder- oder Säuglingskörper natürlich ganz anders funktioniert als der eines Erwachsenen. Und auch hier ist die Medizin ja auch immer wieder dabei, neue Standards zu definieren, auch den Unterschied zwischen Frauen und Männern, vielleicht Hautpigmentierungen, die eine Rolle spielen. Das alles muss nach und nach erforscht werden und kann nicht dadurch, dass man Studien gemacht hat, komplett immer gesagt werden, jetzt sind wir für alle ein perfektes Device, sondern auch das entwickelt sich. Und trotzdem glaube ich, auch wenn man schon 60%, 70%, 80% der Patienten abdeckt, ist das ein Riesenfortschritt und etwas, was wirklich vielen Menschen helfen kann, besser als nichts zu haben. Ein Beispiel, das wir zum Beispiel in der Vergangenheit hatten, sind Kontergangeschädigte, die oftmals nicht ausgeprägte Extremitäten haben, keine Langzeitblutdruckmessungen machen können, weil eben die Manschetten da nicht greifen im klassischen Sinne und hier auch keine Langzeitblutdruckmessung gemacht werden kann. Und auch wenn das jetzt nicht 100% auf die Zielgruppe ein erprobtes Device ist, war es das erste Mal eine Möglichkeit, wie diese Menschen überhaupt in diesen Bereich zu einer, sag ich mal, Art Datenlage kommen konnten, um überhaupt mal zu schauen, macht das Sinn, ist das realistisch, kommt man dahin? Diese Patientengruppe war auch dementsprechend unglaublich dankbar dafür, überhaupt mal, dass man für sie etwas tun kann, dass dann am Ende das Ganze noch medizinisch validiert werden muss und dementsprechend auch angepasst werden muss, eventuell auf das eine oder andere, ist klar. Aber alles ist besser, erstmal als nichts zu haben, meiner Meinung nach.
Ja, jetzt haben Sie da ja schon so ein paar Beispiele genannt, wo Sensormedizin in Einsatz schon ist. Heute, jetzt wäre meine Frage, können Sie vielleicht so ein paar Beispiele nennen? Ich meine, Sie haben ja auch den Pitch gewonnen zum Blutdruckmessen, wo diese Sensormedizin Entlastung bringen kann heute. Also im ambulanten Bereich, aber vielleicht auch im stationären Bereich.
Also man muss vielleicht vorab sagen, wie aktiv ist Sensormedizin heute im deutschen Markt. Und man wird oft verwundert sein, dass es zwar im Consumer-Markt sehr verbreitet ist und jeder sowas mittlerweile schon haben kann und zur Verfügung steht, aber im Krankenhaus-Setting oder im Ärztebereich das noch eine absolute Startup-Technologie ist im Sinne von, sie ist noch nicht weit verbreitet. Deutschland ist ein sehr konservativer Markt. Alles, was in Amerika oder woanders schon groß gespielt wird und experimentiert wird, dauert immer hier mal Vielfaches von Jahren verlagert. Und auch die Skepsis ist relativ groß, noch von Ärzteschaften, aber auch den Anwendern, um am Ende zu sagen, das ist eine verbreitete Technologie, die heute schon überall erhältlich ist. Bei uns kann man aber sagen, gibt es schon wirklich Lichtblicke, weil wir haben drei Felder identifiziert, in denen wir auch gut vorankommen. Das eine ist die Telemedizin und die Arztpraxen. Das andere sind Studienfelder natürlich, wo wir sehr viel Research machen. Und das dritte ist, Krankenhäusern zu zeigen, dass sie auch eine Entlastung erreichen können, wenn sie Sensormedizin einsetzen in bestimmten Nischenbereichen, die heute einfach nicht abgedeckt sind. Und wir sagen nicht, das soll jetzt alles ersetzen, aber es kann eine super Ergänzung sein für viele Felder, die einfach immer relevanter werden in vielen Plätzen. Mhm. Wo wird sowas heute eingesetzt? Man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel in den Arztpraxen sind wir eine gute Alternative für die 24-Stunden-Blutdruckmessung, die ich schon erwähnt habe. Damit haben wir auch den Innovationspitch gewonnen, indem wir einfach gezeigt haben, man muss heute nicht eine Manschettenmessungen über 24 Stunden machen, um seinen Blutdruck erheben zu können. Und das ist, was viele sehr belastet im Alltag, von den Patienten auch, weil oftmals werden diese Messungen abgebrochen, sie sind schmerzhaft, viele nehmen Blauflecken am Ende auch mit und die Leute fragen sich immer wieder, muss das heute so sein? Und viele Ärzte wissen vielleicht auch gar nicht, dass es schon zertifizierte Alternativen gibt wie unsere. Und dementsprechend ist es eine enorme Entlastung für viele Patienten, die auch eventuell nie diese Messung machen würden, weil sie einfach sagen, da gehe ich nicht durch diese Prozedur durch, dass wir hier eine Entlastung bieten können und die Arztpraxen sowas heute schon unkompliziert anwenden können. Das ist das eine Feld. Das andere ist, wie ich angesprochen habe, vor allem die Krankenhäuser, die mehr und mehr einfach in verschiedenen Strategien denken müssen. Wir sehen, da ist ein unglaublicher Umbruch in der Krankenhauslandschaft und alle sind dabei zu überlegen, wie erweitern wir unsere Felder oder wie passen wir die an, die wir heute haben. Die Normalstation ist ein gängiges Feld für Sensormedizin oder sehr prädestiniert, weil heute wird da noch manuell gemessen. Da laufen die medizinischen Fachangestellten rum und müssen noch jede Messung manuell machen vom Blutdruck oder Sauerstoffsättigung und so weiter und laufen von Station zu Station. Wenn Sie Sensormedizin haben, passiert das automatisiert. Sie müssen sich vorstellen, der Patient kriegt sowas angelegt einmalig und danach laufen die Daten durch. Und das nächste ist, die Daten laufen kontinuierlich durch. Das bedeutet, ich messe nicht nur 2-3 Mal. Natürlich brauche ich nicht von jedem Patienten jetzt hunderte Werte am Tag. Gerade auf Normalstation ist man in der Regel deswegen, weil man eben nicht hunderte Werte braucht. Aber nehmen Sie an, ein Patient kommt nach einer OP, wird auf Normalstation verlegt, kriegt in der Nacht Fieber, keiner bekommt es mit und dieses Fieber war aber ein Indikator dafür, warum eine Verschlechterung stattfindet. Und am nächsten Tag ist es vielleicht weg, aber es war ein guter Hinweis für etwas, was man nicht entdeckt hätte, wenn nicht kontinuierlich diese Daten erhoben werden wären. Und dementsprechend gibt es hier ganz, ganz viele Nischenfelder, aber auch Nicht-Nischen meiner Meinung nach, wo man im Krankenhaus auch sagen kann, hey, hier sind Settings, hier kann man eventuell sowas ausprobieren oder ergänzen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel Notaufnahme. Wenn man die Triage macht und nicht immer der, der am lautesten schreit, ist der, der als erstes Hilfe braucht. Das wissen ganz viele, die im Krankenhaus arbeiten. Aber wenn jemand schon so ein Wirbel angelegt bekommt und weiß, okay, im Patientenzimmer, ich bin schon mal unter einer gewissen Überwachung in dem Ganzen und auch wenn der Arzt noch seit 2 Stunden nicht da war, ist schon etwas an mir dran, das zeigen würde, wenn schlechter werden würde, dann sind schon viele beruhigt, aber auch eine mentale Entlastung für das Personal da, weil die eben nicht die ganze Zeit gefragt werden, wann kommt der Arzt, warum wurde ich noch nicht drangenommen und so weiter und so fort. Das sind so ein paar kleine Beispiele, wo so etwas heute schon in Szenarien stattfindet, aber wo ich auch in Zukunft viele Möglichkeiten sehe, dass man das erweitern und ergänzen kann durch Sensormedizin. Das dritte Feld ist, glaube ich, ganz klar die Telemedizin. Die Telemedizin ist etwas, was ganz stark im Kommen ist oder kommen muss, gerade in Deutschland aufgrund von der Demografie, des Älterwerdens der Leute, auch des schwindenden Fachkräftemangels, den wir ständig hier erfahren, dass man sagen muss, Menschen müssen mehr zu Hause eigentlich die Möglichkeit haben, ein gewisses Controlling zu haben über ihre Vitalparameter oder ihren Zustand, ohne dass sie ständig ins Krankenhaus fahren müssen oder zum Arzt. Und hier sehe ich ganz große Entlastungspotenziale, weil eben die Daten beim Gesundheitsdienstleister landen. Der Patient selber sieht seine Daten in unseren Fällen nicht. Und das ist auch ganz bewusst so. Das sind viel zu viele Informationen, viel zu viele verschiedene Parameter, dass das ein Laie, sage ich jetzt mal, richtig einschätzen kann. Aber wenn der Gesundheitsdienstleister diese Daten hat, kann er anhand dessen ganz klare Prognosen, Diagnostiken stellen, um dem Patienten frühzeitig Informationen zu geben, was er zu tun hat. Zum Arzt zu gehen oder ins Krankenhaus zu gehen oder einfach im Bett liegen zu bleiben und sich auszuruhen. Und dementsprechend ist hier ein Riesenpotenzial, das nach und nach einfach kommen muss, wenn wir diesen Herausforderungen gewachsen sein wollen.
Ja, jetzt hat sie ja schon wirklich viele Beispiele genannt, wo diese Sensormedizin zur Anwendung kommen kann. Jetzt frage ich mal nach den Kosten. Also ist das denn auch wirtschaftlich irgendwie alles sinnvoll? Was kosten diese Wearables und übernimmt denn dann am Ende sowas die Krankenkasse?
Die Kosten sind oft einer der großen Faktoren, warum so etwas auch in die Länge sich zieht oder nicht so schnell implementiert wird. Wobei man jetzt hier ganz viele Kostenbeispiele auch entgegenrechnen könnte, warum so etwas etwas besser wäre zu finanzieren als viele andere Dinge, die man aktuell finanziert und die eben diese ganzen Kosten generieren, die man nicht dafür übrig hat, für das, was man eigentlich bräuchte, damit man in die Zukunft auch gerüstet ist für die medizinischen Herausforderungen. Aber um Beispiele zu nennen, nehmen wir nochmal die 24-Stunden-Blutdruckmessung von so einem Sensor, den man aufgeklebt bekommt. Der kostet in der Regel um die 150 Euro. Wird aber auch von den privaten Krankenkassen komplett erstattet aktuell. Das heißt, wenn ich Privatpatient bin, dann werden diese Kosten 1:1 übernommen von dem Sensor. In der gesetzlichen Versorgung ist das natürlich aktuell ein Posten, der sehr hoch ist im Vergleich und dementsprechend noch nicht übernommen wird und eher als Igelleistung da ist. Aber wir sehen auch, dass immer mehr Patienten bereit sind, wenn es für sie ein wichtiges Feld ist oder etwas, was sie sonst nicht tun würden, aber sie wollen wissen, wie ihre Gesundheit darum steht, dass sie auch oft bereit sind, mittlerweile Kosten für so etwas zu übernehmen, um einfach auch hier Sicherheit zu haben oder Klarheit zu haben, wie es bei ihnen aussieht. Und dementsprechend ist Kosten ein großer Faktor. Wir arbeiten hart daran, aber wir kennen alle die Politik, die Kassen und unser Gesundheitssystem, das eigentlich auf Sensortechnologie noch gar nicht eingestellt ist. Wir haben angefangen jetzt bis hier mit Telemedizin, da wird das ein oder andere Mal erstattet von der Leistung. Es reicht aber bei weitem nicht und es lohnt sich eher noch diese alten Prognosen, Diagnosen zu machen mit den Geräten, die eigentlich heute auch nicht mehr state of the art sind oder mit Mechanismen, die eigentlich Medikationen geben, die nicht unbedingt sinnvoll sind und trotzdem werden sie verschrieben gemacht, weil es Geld bringt, währenddessen die Sachen, die eigentlich jetzt gebraucht werden, noch gar nicht oder unterfinanziert werden.
Würden Sie denn sagen, dass so die größten Herausforderungen tatsächlich irgendwie bei der Politik und der Kasse liegen, wenn Sie sagen, dass eigentlich Patienten auch total offen dafür sind und man sogar vielleicht so weit geht, dass ein Patient sagen würde, ich würde das aus eigener Tasche bezahlen als Igel, weil ich dann einfach bessere Daten bekomme und mir zum Beispiel so eine Blutdruckmanschette erspare?
Also interessanterweise kommt es aus verschiedensten Richtungen. Die Patienten sind die, die am ehesten und sehr offen sind für solche Innovationen und Technologien und auch immer wieder helfen, so etwas zum Arzt zu bringen, weil sie es unbedingt möchten. Die Politik und die Krankenkassen sind natürlich der wichtigste Faktor für die Finanzierung. Da ist noch ein großer Weg zu gehen. Aber wenn wir von der Implementierung sprechen und den Möglichkeiten, die wir heute schon haben, muss man auch sagen, dass natürlich auch viele Ärzte oder auch die medizinischen Fachangestellten noch sehr skeptisch sind, was Innovationen und neue Dinge betrifft. Das heißt nicht, dass sie prinzipiell dagegen sind, aber die sind heute so belastet durch so viele bürokratische Prozesse. Die müssen schon so viel tun und dann kommt etwas Neues und dann müssen sie das auch noch irgendwie implementieren. Und dann sind viele Ärzte schon noch da in Deutschland, die sagen, ich gehe ein paar Jahre in Rente. Irgendwas jetzt komplett umzustellen, ist für mich auch sehr kompliziert. Und dann lassen sie es einfach, obwohl wir wirklich sagen können, so etwas wie unsere Technologie in einer Arztpraxis zu implementieren, ist eine Frage von wenigen Stunden. Das bedeutet nicht mal Tage. Wir machen in der Regel, der Prozess ist so, wir haben eine Plattform, auf der das Ganze läuft. Diese Plattform ist cloudbasiert, das heißt, er muss nicht mal eine Software runterladen, sondern er kann darauf schnell zugreifen. Das Gerät hat keine Mindestabnahmemengen, das heißt, er muss jetzt auch nicht ein Lager anlegen oder sowas. Und die Schulung dauert von so einem Gerät eine Stunde. Das heißt, wenn wir sowas durchgemacht haben, viele stellen sich einen viel größeren Prozess vor, als es eigentlich ist, um so etwas zu implementieren und nehmen Abstand. Das zweite ist die Unsicherheit, funktioniert so eine Technologie überhaupt? Das ist das, was Sie am Anfang angesprochen hatten. Was heißt medizinisch zertifiziert? Heißt, man ist durch Prozesse gegangen und trotzdem ist die Skepsis unglaublich groß. Und nicht unberechtigt. Ich will niemanden Vorwurf machen, der vorsichtig an Dinge rangeht. Aber genau deswegen sagen wir auch immer, wir geben dem Ärzten immer Testgeräte, um das auszuprobieren, selber Erfahrung damit zu sammeln. Am besten trägt er es selber und macht es 24 Stunden mal bei sich durch, um auch zu sehen, was würde der Patient durchmachen, was kommt raus und Sicherheit zu schaffen. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, weil unsere Basisarbeit oder Pionierarbeit im Wearable-Bereich liegt hauptsächlich eigentlich darin, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass diese Technologie vielleicht noch nicht perfekt ist, aber schon vieles abdeckt, was gebraucht wird. Und auf der anderen Seite irgendwie einen Weg zu finden, dass alle daran profitieren können und es auch nutzen können am Ende des Tages.
Ja, Sie haben das ja jetzt schon so ein bisschen durchblicken lassen und ich glaube, vielen ist das wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, was hinter diesem Produkt steckt. Und wie muss man sich das denn vorstellen, auch dass das dann als medizinzertifiziertes Produkt auf den Markt kommt? Wie lange dauert sowas? Welche Kosten stecken dahinter? Was muss man alles an Studien einreichen? Wie muss man sich das vorstellen, auch einfach um so ein Gefühl zu bekommen, dass das wirklich gute Produkte sind und dass das nicht einfach nur die irgendeine Uhr ist. Ich will jetzt keinen Hersteller nennen.
Also dadurch, dass wir der Vertrieb hauptsächlich sind, bin ich sehr dankbar, dass ich diese ganzen Prozesse nicht komplett durchgehen muss, aber wir sehr eng mit den Herstellern arbeiten, um das Ganze dementsprechend durchzubekommen. Gerade wenn man den europäischen oder deutschen Markt anspricht, ist das eine unglaubliche Tortur an Sachen, die man erfüllen muss. Gleichzeitig müssen sie ja für den Weltmarkt, für den die meisten Firmen dann arbeiten, ja unterschiedlichste Zertifizierungen immer wieder neu einholen auf verschiedenste Art und Weise. Das sind Prozesse, die eigentlich jedes normale Startup sprengen würden im klassischen Sinne. Da gehört sehr, sehr viel Geld dazu. Auf der anderen Seite gibt es etablierte Firmen, die bis heute für viele Dinge keine Zertifizierung im Medizinbereich haben. Und es ist halt, Geld alleine reicht nicht. Sie brauchen gute Leute, sie brauchen Innovationen, sie brauchen die richtigen Menschen am richtigen Ort, um so etwas entwickeln zu können. Gerade jetzt im Bereich auf den Blutdruck, wir sind das erste Unternehmen weltweit, das eine FDA-Zertifizierung, das ist für den amerikanischen Markt, eine Medizinzertifizierung bekommen haben für die Blutdruckmessung in dieser Technologie. Wir arbeiten über Photoplethysmographie, das ist die gängige, sag ich mal, Messart auch von Variables, die heute Consumer haben. Das sind die Lichtreflexionen, die man sieht an der Uhr oder diese Sensoren. Und dementsprechend gibt es einen Grund, warum die Apples, Garmins und so dieser Welt noch keine Medizinzertifizierung für den Blutdruck haben, obwohl sie mit der gleichen Technologie arbeiten in ihren Devices. Und dafür gehört eben nicht nur Geld, wie ich gesagt habe, sondern auch wirklich gute Leute im Hintergrund, die ernsthafte Arbeit leisten, sowohl im Studienbereich als auch in der Technologieentwicklung. Unabhängig davon ist Deutschland immer der Letzte, sage ich jetzt mal. Der Letzte im Sinne von Amerika ist ein First-Mover-Markt, wo die Pioniere alle hinwollen und dementsprechend auch das große Geld sehen. Europa macht es einem wirklich nicht einfach, weil die Regulierungen so extrem sind in den Märkten, wo wir unterwegs sind. Und die Bürokratie auch immer mehr zunimmt, anstatt abnimmt. Das ist ja das Verrückte. Die Kosten immer höher werden pro Zertifizierung, pro Prozess, dass wir am Ende wirklich hart damit kämpfen, überleben zu können. Nicht, weil wir nicht etwas haben, woran wir glauben und was sich auch durch das ein oder andere schon sehr gut bewährt hat, sondern einfach, weil hier nicht verstanden wird, dass es auch eine Offenheit braucht den jungen Unternehmen gegenüber, dass sie die Luft zum Atmen haben, um zu zeigen, welches Potenzial von unten herabkommen kann, wenn man es zulässt. Hier kämpft man schon sehr hart in Deutschland.
Was würden Sie sich denn da wünschen, was sich ändert, damit die Prozesse einfacher werden?
Also ich bin nicht generell gegen Regulierung oder dass Dinge an sich geprüft werden müssen, auch nachhaltig sein müssen, stichhaltig in dem, was man tut. Da bin ich wirklich bei allem dabei und finde es sehr, sehr wichtig. Aber was oft auf der Strecke bleibt, ist, dass man vergisst, wenn man ein junges Unternehmen ist und gerade auch schon etwas geschafft hat und sich bewiesen hat, dass man hier dabei ist, Großes zu schaffen, dann braucht man auch einen gewissen Support von allen Seiten. Was wir immer wieder erleben ist, wie oft Leute sagen, wow, das ist ja toll und das ist die Zukunft. Und ich sage immer, nein, es ist die Gegenwart. Wir haben es ja heute schon, also könntet ihr es ja nutzen. Und dann heißt es, ja, aber ob wir jetzt die Ersten sind und es kostet ja noch und so. Es ist sehr schwer reinzukommen, obwohl alle sagen, wie toll es ist. Und ich glaube, das frustriert am meisten, wenn man immer hört, wie spannend und toll und zukunftsorientiert man arbeitet, aber keiner von den Großen bereit ist, in einen auch mal dann Leistungen abzunehmen, wo man sagt, okay, darüber finanzieren wir uns jetzt, weil ihr uns einen guten Auftrag gibt und so weiter oder uns supportet oder fundet. Und dementsprechend können wir weiter an den Schwächen arbeiten, die wir natürlich auch haben. Weil es immer heißt, wenn ihr das noch habt oder wenn ihr das noch habt und dann hat man das am Ende und dann heißt es, ja, stimmt, jetzt habt ihr es, aber gerade sind wir noch nicht bereit dafür oder dafür. Und das ärgert einen sehr, weil man sagt, schaut, ihr habt heute schon die Möglichkeit, ihr alle redet von dem Potenzial, ihr alle seht die Probleme, vor denen wir stehen und trotzdem seid ihr immer noch nicht bereit, das Geld für Projekte auszugeben, die wir wiederum brauchen, damit wir weiter daran arbeiten können, dass wir hier wieder Weltspitze sind, auch in der Innovation und in dem, wie wir arbeiten. Und das macht es sehr, sehr frustrierend hier.
Ja, das glaube ich Ihnen. Wenn Sie jetzt sagen, also dass die Sensormedizin ja auch schon in der Gegenwart sehr weit ist, blicken wir doch mal wirklich ein bisschen in die Zukunft. Wo sehen Sie denn, wohin diese Entwicklung mit der Sensormedizin geht? Wie weit wird das gehen? Muss man da überhaupt noch zum Arzt für gewisse Sachen oder kann man das dann alles von zu Hause machen und wenn nichts Auffälliges ist, bleibt man dann auch zu Hause? Wie sehen Sie das so in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren? Wo geht die Reise hin?
Also, wie schon anfangs angesprochen, ist KI natürlich ein Riesenthema, weil die Flut an Daten bringt einem nichts, wenn nicht jemand sie auch wirklich die Möglichkeit hat, sie auszuwerten. Und dementsprechend muss man auch sagen, natürlich ist ein Arzt nicht fähig, Tausende von Daten zu analysieren und dementsprechend für jeden Patienten auszuwerten. Aber die Zukunft wird eben dahin gehen, dass immer mehr Informationen zur Verfügung stehen werden und man mit diesen Informationen bessere Medizin machen kann. Bessere Medizin meine ich hier den Arzt. Der wird nicht ersetzt werden, meiner Meinung nach. Den braucht es nach wie vor. Aber er wird hoffentlich durch das Ganze dann am Ende entlastet werden. Entlastet, dass er vieles nicht mehr konkret im Detail durchschauen muss, sondern sehr viele Überblicke haben wird über das Gesamte und dadurch sich auch mehr Zeit nehmen kann für seine Patienten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Jeder, der heute in Arztpraxen geht, hat immer das Gefühl, mir wird überhaupt kein, ich kann nicht mal mehr meine Fragen stellen, weil er schon den nächsten Patienten annehmen muss. Aber das ist auch, weil er so viel drumherum machen muss, dass eben diese Zeit wegfällt. Wenn dieses Drumherum abgenommen wird durch valide, gute Informationen, die die Systeme hergeben und dadurch, dass viel mehr Menschen auch Devices haben werden, die vorher schon Informationen aufnehmen und besser gesteuert wird das ganze System dadurch, dass man dann sagen kann, okay, ich komme in der Praxis, wenn ich wirklich kommen muss. Ich werde dementsprechend auch einbeordert, wenn ich kommen muss. Und dann kriege ich auch eine gute, valide Aussage und Information. Und diese Information entsteht deswegen, weil einfach die Daten besser analysiert, aufgeteilt und auch verteilt werden. Und da sehe ich so ein bisschen den großen Add-on von dieser ganzen Technologie, dass man sagen kann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit der richtigen Person zu sein.
Das ist doch ein schöner Ausblick in die Zukunft. Und dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und auf bald.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Tschüss.